Also, Klaus, soll ich wieder den Anfang machen?
Ja, bitte. Genauso sinnlich wie beim letzten Mal.
Ich bitte okay. Hallo und herzlich willkommen bei unserem zweiten Teil des Let's Read zu Hannah Arendt, Wahrheit und Politik.
Vielen Dank. Grüß Gott.
Hallo, Klaus.
Hallo.
David.
Genau, so heißt du. Wir werden mit einer Wiederholung starten, oder? Natürlich werden wir das.
Mhm.
Also was machen wir da
eigentlich? Wiederholung im Kierkegaardschen Sinn. Also wir holen etwas wieder, nämlich das Wissen des letzten Mals.
Und das ist jetzt Wiederholung im Kierkegaarden und nicht im landläufigen Sinn.
Was okay. Wiederholen mit einem Bindestrich, wiederholen.
Ah, so Heidegger-Style.
Ja, genau, alles okay, zusammen. Passt. Also, es gibt eine Differenz zwischen Vernunftwahrheit und Tatsachenwahrheit. Das ist mal essentiell, sich zu merken. Gell?
Mhm.
Und ich glaube, was ganz interessant ist, vielleicht die Fragestellung noch da, die sie am Schluss vom ersten Abschnitt stellt, nämlich ausfindig zu machen, welchen Gefahren jede Art von Wahrheit im politischen Bereich ausgesetzt ist. Also, ja, wie die Wahrheit zugrunde gehen kann in der Politik.
Hm, stimmt. Sehr schön, sehr schön. Mhm. Das habe ich auch mal in einem Wiederholungszeichen. Was habe ich noch? Genau, Vernunft und Tatsachenwahrheit haben wir gehabt. Welche drei Vernunftwahrheiten gibt es, Dave?
Warte mal. Mathematik, Wissenschaft und Philosophie.
Sehr gut. Und wie ist die Gefährdungsreihenfolge?
So wie ich es gesagt habe. Also, Mathematik, Wissenschaft, Philosophie.
Was ist am gefährdetsten davon?
Die Tatsachenwahrheiten. Also
das stimmt, das ist zwar richtig, aber gleichzeitig falsch.
Genau, aber innerhalb von den drei, die ich aufzählt habe, sind die gefährdetsten die philosophischen.
Sehr gut. Mhm. Passt. Slavend. Ich habe mir noch notiert, dass man wiederholen könnte vielleicht.
Das ist vielleicht eine Stundenwiederholung.
Ja, ärgstens, gell? Dass das Wesen der Wirklichkeit selbst auf dem Spiel steht. Darum geht es auch. Also sie hat ja diesen wunderschönen Fragenkomplex am Anfang. Also ja, das Verhältnis von Politik und Wahrheit, was das für Wahrhaftigkeit bedeutet, was das für Macht bedeutet und für die Wirklichkeit vor allem, die uns allen gemeinsam ist, zugrunde liegt, auf der wir alles zu gründen hoffen.
Genau.
Voll. Naja.
Und vielleicht noch eine letzte These, die sie dann im letzten Absatz vom ersten Abschnitt raushaut. Tatsachen stehen immer in Gefahr, nicht nur auf Zeit, sondern möglicherweise für immer aus der Welt zu verschwinden. Also das drückt nochmal aus, wie gefährdet die Tatsachenwahrheiten sind, im Gegensatz zu den anderen Formen der Wahrheit.
Hm. Jetzt müsste ich eigentlich auch noch was sagen, um das letzte Wort bei der Wiederholung zu haben, oder? Fiat Veritas et Pereat Mundus.
Genau,
das möchte ich dir noch mitgeben.
Wie interpretiert Kant eigentlich diesen Satz?
Klaus. Ja, dass die Troern daran zugrunde gehen.
Die Schelme.
Schelme, okay.
Minus.
Entschuldigung. Also ich meine, das ist mindestens, das ist eine Wellenlinie. Also ich meine,
ich glaube, wir haben alles und weiß nicht. Wenn unsere geschätzte Hörerschaft sich nicht mehr auskennt, sollen sie gefälligst die erste Folge nachhören.
Oder auch nicht. Ich meine, wir haben jetzt eh alles gesagt
eigentlich. Ja. Voll, das heißt, wir prosten jetzt mal an, oder?
Stimmt, ja. Wir haben ja mal wieder zum Wohl, Dave.
Nee, seit langem wieder mal ein persönliches Treffen, ein persönlicher Podcast und keine Zuschaltung. Insofern muss das gebührend gefeiert werden und wir beginnen mit dem zweiten Abschnitt, oder?
Das ist die Feier?
Genau.
Okay. Passt.
Wiewohl es im Politischen zumeist die Tatsachenwahrheiten sind, die auf dem Spiel stehen, ist der Konflikt zwischen Wahrheit und Politik zuerst an der Vernunftwahrheit ausgebrochen und entdeckt worden. Das heißt, also so fahrplansmäßig macht sie jetzt mal einen Exkurs zu den Vernunftwahrheiten, / zur Philosophie, oder?
Im Konflikt mit der Politik. Also Vernunftwahrheiten und Politik, um danach dann zu Tatsachenwahrheiten und Politik zu kommen, mehr oder minder. Und das ist jetzt interessant eigentlich, also da geht es dann weiter gleich im Text mit. In den Wissenschaften ist das Gegenteil der Wahrheit der Irrtum oder die Unwissenheit. Also in den Wissenschaften Gegenteil der Wahrheit, Irrtum oder Unwissenheit. In der Philosophie die Illusion oder die bloße Meinung. Also in der Philosophie Gegenteil der Wahrheit, Illusion oder bloße Meinung. und vorsätzlicher Unwahrheit, die glatte Lüge, spielt nur im Bereich faktischer Vorstellungen eine Rolle.
Mhm.
Also in der Wissenschaft keine Lüge offensichtlich oder ist nicht relevant und in der Philosophie auch keine Lüge relevant.
Ja.
Gibt's einen philosophischen Lügenbold?
Also der das so ist eben die Sache.
Urohr gelogen hat.
Also ich würde sagen, dass es gibt in der Wissenschaft sehr wohl Lügner. Okay. Aber nicht bei den Philosophinnen.
Ach so,
gut. In der Wissenschaft, in den empirischen Wissenschaften. Nein, es gibt den Fall ja, der in der Psychologie, der heißt Stapler. Lustigerweise, den Namen kann man sich gut merken, weil er ein Hochstapler war.
Die Person heißt Stapler.
Ja, wirklich. Okay. Professor Stapler oder so. Also später dann kein Stapler, kein Professor mehr. Also schon ein Stapler.
Aber kein Professor
mehr. Weil der halt wirklich nachweislich die Datenpunkte sozusagen einfach so eingetragen hat, dass er halt ein signifikantes Ergebnis rausbekommt. Und ja, also insofern gibt es schon vorsätzliche Unwahrheit, Lüge. Ich weiß nicht, aber man könnte sagen, vielleicht, dass das keine Wissenschaft ist, sondern schon außerhalb der Wissenschaft irgendwie ist, weil er ja irgendwie sich persönlich bereichern will oder irgendwie machtgierig ist und deswegen ist es per se kein wissenschaftliches Unterfangen mehr.
Oder aber so. Damit holen wir uns so einen Wissenschaftsethos ins Boot, den zu verteidigen. Wer strebt nicht? Also ich meine, strebst du in deiner wissenschaftlichen Tätigkeit nur nach der Wahrheit nach Machtpositionen?
Nur nach Wahrscheinlichkeit.
Ja, aber als Wahrscheinlichkeit von Wahrheit, da waren wir schon mal.
Nein, aber also, verteidigen durch nur die Wahrheit, nicht den Stapler.
Nicht Dr. Stapler, Professor. Ist er noch Doktor eigentlich? Oder war er jemals?
Ich weiß nicht, ob man das einfach aberkennen kann. Okay. Die andere Sache ist, diese Unterscheidung ist schon irgendwie interessant, aber auch irgendwie unklar, weil das ist wieder so Arendt-Style. Sie macht halt so Behauptungen oder droppt das, ohne das, finde ich, so richtig zu begründen. Mhm. Und da auch Wissenschaft, in der Wissenschaft ist das Gegenteil von Wahrheit, Irrtum und oder Unwissenheit. Ja, aber wieso ist das nicht in der Philosophie auch? In der Philosophie ist das Gegenteil von Wahrheit Illusion oder bloße Meinung. Mhm.
Ja, das ist wieder so philosophiehistorisch, oder? In erster Linie und nicht jetzt konstativ, synchron.
Ja, aber in der Philosophiegeschichte wird man ja wohl sehen, dass auch Irrtum und Unwissenheit das Gegenteil war von Wahrheit, oder? Irgendwo
ja, irgendwelche Philosophen. Die sollte dann unter Meinung gefasst werden.
Okay. Naja, gut. Aber meine Meinung ist ja oft ein Irrtum oder Unwissenheit.
Ja, dann ist Irrtum oder Unwissenheit Inhalt der Meinung vielleicht.
Genau, also ja. Ist dann doch wieder, naja.
Meinung.
Na gut.
Ja, ich weiß eh nicht, also ich weiß nicht, ob ich das verteidigen will. Also bis jetzt mal, also ich verwehre mich einzig dagegen, obwohl es ja natürlich so für unsere Zwecke hier mehr als angemessen ist, das zu tun, was wir auch schon mal besprochen haben und wo ich genau weiß, dass du mir zugestimmt hast, also wirst du jetzt es schwer haben, mir zu widersprechen. Mhm. Nicht an irgendeinem wahllosen Satz in einem Text zu versuchen, sich komplett aufzuhängen. Sondern mit so einem, also wie nennt man das, so wohlwollendes Lesen, oder? So
ja. Also mit diesem Prinzip der Großzügigkeit.
Ja, so, genau. Mhm.
Dass man mal, so lese ich es eh auch, aber es ist halt trotzdem, es ist so, das sind ja starke Sätze, die sie schreibt und dann, also so, ja, in den Wissenschaften ist das, in der Philosophie ist das. Punkt.
Ja, also sie hat einmal wieder so Argumentationsführung und Konklusion getauscht, oder? Also die Argumentationsführung, das kommt ja jetzt, also ich weiß nicht, ob es eine Argumentationsführung ist, aber ja. Sie spricht auf jeden Fall dann vom Pseudos.
Stimmt.
Von freiwilligen oder unfreiwilligen Pseudos.
So Pseudopunks und Pseudometal. Ja,
absolut, also genau die hat sie im Blick, glaube ich.
Ja. Nein, das stimmt schon. Also sie geht jetzt mal in die Philosophiegeschichte ein bisschen, also zu Platon und Hobbes, die sie ja auch schon im ersten Abschnitt irgendwie erwähnt hat. Und versucht zu zeigen, inwiefern die Meinung der Gegensatz ist zur Wahrheit ja, in der Philosophie. Mhm. Sagt sie da das in den mannigfachen Diskussionen zu unserem Thema von Platon bis Hobbes, dass organisierte Lügen, wie wir es heute kennen, also nirgends als eine wirksame Waffe gegen die Wahrheit auch nur erwähnt wird. Okay, also hier sagen sie mal, Lügen ist eigentlich, wird nicht erwähnt.
Mhm.
Obwohl ich mir da auch nicht sicher bin. Ich habe irgendwie so im Hinterkopf, dass sogar bei Platon eine Diskussion ums Lügen gibt und ob der Herrscher das Volk anlügen kann für einen besseren Zweck oder so. Aber na gut, wie auch immer.
Ah ja, das wird dem dann schon widersprechen.
Mhm. Ja, aber ich bin dann auch nicht so drin in der politischen Philosophie von Platon, wie auch immer.
Naja, bei Plato gerät der Wahrheitssager in Lebensgefahr und bei Hobbes, wo er zum Auto avanciert ist, droht ihm die Bücherverbrennung. Das Lügen wird nicht erwähnt. Steht da, oder schon, wie auch immer. Dann weiter im Text, Platos Denken kreist um den Sophisten und den Ignoranten, nicht um den Lügner. Wenn er zwischen Irrtum und Lüge, zwischen unfreiwilligem und freiwilligem Pseudos unterscheidet, gilt sein Zorn charakteristischerweise weniger den absichtlichen Lügnern, als denen, die sich mit schweinischem Behagen im Schmutz der Unwissenheit herumwälzen.
Mhm.
Also das sind dann eh die Pseudos.
Ja, wie denkst du so, also wenn du so zurückdenkst an dein 16-jähriges Ich und du hast zu irgendeinem anderen Pseudo gesagt, ist das auch so? So ein Schwein, was sich herumwälzt in der Unwissenheit? Oder?
Also es ist eigentlich keine schlechte Definition, würde ich sagen. Also ich meine, so halt kein richtiger Mettler, kein richtiger Hip-Hopper dahingehend, also so trägt die Signien dessen, also sich so Skaterhosen oder bunt gefärbte Haare.
Nietengürtel.
Hat sich aber nicht mit der Diskografie der einschlägigen Bands auseinandergesetzt, also weiß kaum etwas über die bösen Onkels oder sowas.
Ja, voll. Und ist 3 Wochen später ein anderes, also gehört einer anderen Subkultur an.
Ja. Wieder rumträgt die Signien ohne. Also,
Schweinisch.
Ja, in der Unwissenheit und im Schmutz der Unwissenheit. Na gut. Dann haut sie den nächsten Pracker raus, wo ich auch nicht weiß. Mit der Ausnahme des Zoroatrismus hat keiner, also das hat euch eingefügt, keiner der Weltreligionen jemals die Lüge unter die Todsünden gerechnet. Das ist nicht in den 10 Geboten,
das ist ja du sollst nicht lügen
oder
so.
Aber das sind ja nicht die Todsünden, oder? Das
okay,
sind ja. Also irgendwie Völlerei und irgendwie also noch irgendwas anderes.
Aber ich glaube, es ist dann gleich die 8. Vers.
Also, okay. Ja.
Also ja, stimmt schon, wahrscheinlich ist es nicht so. Es ist halt bei den 10 Geboten dabei, du sollst nicht lügen.
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen den 10 Geboten? Also okay, das eine sind Sünden, das andere sind
Gebote und
Verbote.
Genau, und das eine sollst du machen, das andere sollst du nicht machen.
Ja, aber soll sich das nicht irgendwie, soll das nicht kohärent sein?
Ja, stimmt. Das nicht. Ja, es sollte eigentlich korrespondieren, wir sollten eigentlich auf 10 Sünden aufstocken.
Naja, schon. Also wir sollten mal wahllos in irgendeine Kirche gehen während eines Gottesdienstes und das lauthals vorschlagen oder also einfordern. Ja.
Aber ich sage mal so, dadurch, dass die 10 Gebote ja schon essentiell sind fürs Christentum und da drinnen die Pflicht ausgesprochen ist, dass man nicht lügen darf oder soll, ist es ja schon wichtig. Und sie, also so wie sie das beschreibt, ist das schon eine sehr einseitige Lesart unserer Kulturgeschichte, oder?
Also ich kann ja nicht mal bestätigen, wer ist überhaupt dieser Herr Zoroatrismus?
Ja, nein, aber man kann ja sagen, ich meine, sie sagt, ja, man hat Lügen nicht unter die Todsünden gerechnet. Ja, aber wie gesagt, das Pendant dazu sind ja die Gebote, also das Gegenteil, das, was du machen sollst. Und das ist ja, keine Ahnung. Ich finde, sie ist einfach so.
Abbrechen.
Na, passt schon. Machen wir noch die 4 Abschnitte.
Okay, gut. Das ist die ganze Zeit nur, naja, ich mag wie
dieser unkoordinierte
wie so ein Teenager.
Ja, na gut, ich höre auf.
Nein, passiert. Du kannst dir warten.
Ich habe jetzt fast keine kritischen Anmerkungen mehr.
Wirklich?
Nein.
Okay. Ja, also ich meine, wie er dann auf jeden Fall es live und weitergeht. Also ich meine, ja, bla bla, die nächste These ist das erste eine Neuzeit, die Wahrhaftigkeit zu einer Kardinaltugend erhoben wurde und erst auf den Druck der modernen Wissenschaft hin, weiß ich auch nicht, keine Ahnung, wir haben letztes Mal geredet, glaube ich, das mit der Beichte, oder? Dass da die Leute zum Wahrsprechen eigentlich genötigt wurden und so, und das könnte man vielleicht da zuerst, wie auch immer.
Achso, jetzt fängst du an zum Kritisieren.
Also du kannst jetzt einfach meine Rolle einnehmen, oder? Keine Ahnung. Also, oder
gut.
Die Rolle meiner Kunstfigur in Wahrheit. Naja, also worum es jetzt dann eigentlich geht, ist der Konflikt zwischen Wahrheit und Politik.
Ah. Deswegen heißt der Text Wahrheitspolitik.
Ja, ich wollte ja nur sagen, in Bezug auf zwei einander entgegengesetzten Lebensweisen, entgegengesetzte Lebensweisen. Und zwar die Lebensweise des Philosophen und die Lebensweise des Staatsbürgers. Was auch interessant. Naja, okay, gut, wurscht.
Ist das nicht dieser Bios Theoreticos? Die Lebensweise des Philosophen. Mhm. Dann gibt es noch den Bios Politikos. Das ist der.
Den gut.
Ja, der Bürger oder so. Also damals wirklich nicht gegendert halt Bürger, weil das nur Männer waren und keine Kinder und keine Ausländer, irgendwie so in der Richtung, waren die also die.
Außer bei Pythagoras, oder? Der war irgendwie inklusiver, aber dafür hat niemand.
Ja, aber das war ja auch kein Staatsgebilde, das war ein kleiner Kult.
Ja, also ich meine, was ist ein Staatsgebilde anderes als eine Sekte?
Gut.
Also, ja, aber bei Pythagoras hast du, wenn du irgendwelche Bären, nein, ich weiß nicht, irgendwas haben die Leute nicht essen dürfen, sondern die sind sogar umgebracht worden, wenn sie nur im, also es gibt diese Anekdote, dass irgendein Feld war da mit diesen, ich weiß nicht was, das macht es ein bisschen schwierig, jetzt das zu beschreiben, aber selbst auf die Gefahr hin.
Sagen wir mal Kuckerutz.
Ja, genau, oder Himbeeren, selbst auf die Gefahr hin, in einen Himbeerstrauch zu stürzen, während jemand sie verfolgt, der sie töten will, haben sie sich dem Himbeerstrauch nicht genähert, weil das ihren Ausschluss bedeutet hätte aus der Gemeinschaft.
Okay.
Woraufhin sie das Doppelte hätten zahlen müssen dessen, was sie bei Eintritt bezahlt haben, was ihr gesamtes Vermögen war. Also, also es ist genauso wie in Österreich, oder? Also es ist 1:1. Das, okay.
Gut, also noch einmal. Schauen wir mal, dass wir ein bisschen eine Systematik reinkriegen.
Wir haben
oder eine Stringenz. Nein. Aber also, wir reden da über irgendwelche Himbeeren und so. Also wohin will Arendt? Die Arendt will jetzt zeigen, dass der Konflikt zwischen Wahrheit und Politik von Anfang an ursprünglich anscheinend in unserer Kultur angelegt war, nämlich schon eben bei den alten Philosophen, indem sie zwei Lebensweisen gegeneinander gestellt haben, nämlich eben die philosophische Lebensweise, dann die bürgerliche oder staatsbürgerliche Lebensweise. Und es gibt da eben einen Unterschied zwischen diesen beiden Lebensweisen, weil die eine, die staatsbürgerliche oder diese Bios Politikos oder so, das behandelt den Bereich menschlicher Angelegenheiten. Ja, da geht es um das Weltliche, um das Irdische, und der Philosoph bzw. dieser Bios Theoretikos, der behandelt die Wahrheit über die göttlichen Dinge. Also über das Überirdische, über das nicht das Irdische, sondern
dass das sich nicht im Fluss befindet.
Genau. Die Wahrheit ist, wenn sie der Sache angemessen ist, beständig und kann daher von Platon dafür benutzt werden, Prinzipien zur Stabilisierung auch der menschlichen Angelegenheiten abzuleiten. Also es gibt so dieses sozusagen, ja, dieses ausgelutschte Reich der Ideen, vielleicht weiß ich nicht, aber es gibt auf jeden Fall irgendwas über den menschlichen Irdischen, was ewig, immer seiend stabil ist und von dem. Hier sind die Wahrheiten zu finden und von da lassen sich dann auch irgendwelche Sachen fürs Irdische ableiten.
Ja, was eigentlich arg ist, also was ja dann genau dem entsprechen würde, was im ersten gesagt hat, oder? Also wenn die Sphärendifferenz überschritten wird, dann vergreift man sich am Falschen, also dann ist irgendwie so kategorienfehlerartig, oder? Also wenn du um bei diesem Beispiel bleiben wollen, aus dem Ideenhimmel dann Maximen menschlichen Zusammenlebens ableiten möchtest oder so.
Ja, es gibt ja von Popper dieses Buch, die offene Gesellschaft, wo er den Platon inszeniert als den ersten Orgenfeind der offenen Gesellschaft und quasi als Vorläufer von Diktatoren, weil er eben genau aus seiner Metaphysik oder aus seiner Metaphysik hat er dann seine Anthropologie, sein Menschenbild abgeleitet und von da aus dann seine Politik und sein Staatsding. Und das sind genau diese Übergriffe von verschiedenen Sphären, wo sie ja sagt, so dass, ja, da gibt, wie wäre das also von einer Vernunftwahrheit zu einer
Sollensatz,
ja, oder auch, oder zumindest auch zu einer Beeinflussung der Tatsachen. Und das passt dann eben nicht mehr.
Ja. Also es wird zu Meinung, hat sie, glaube ich, beim letzten Ding gesagt, oder? Also wenn sich die Wahrheit, eine philosophische Wahrheit ins Gebiet der Politik wagt, dann transformiert sie sich von der Wahrheit zur Meinung.
Was aber auch irgendwie eigenartig ist, weil letztes Mal sind wir drauf gekommen, dass sie sich ja genau als so eine Intellektuelle versteht, oder? Die Hannah Arendt, die ja irgendwie auch Einfluss haben will und ja, nicht also, als Philosophin.
Also ob das nicht zu weit, also das mit der, sie wollte nicht als Philosophin genannt werden, bezeichnet werden, habe ich aus dem Wikipedia-Artikel, dass sie dann Einfluss auf andere Menschen ausüben wollte. Ja, ich meine, natürlich, wozu schreibe ich sonst Bücher? Mhm. Aber naja, vielleicht auch einfach, um sie anzuschauen. Dann. Aber
schon übergriffig von ihr, finde ich.
Dass sie Bücher schreiben lässt?
Ja. Nein, dass sie Texte also, in New York abdrucken lässt.
Also okay. Mhm.
Und dadurch die so viele Leute beeinflussen will.
Mhm. Ja. Ah, ja. Ja, das ist also auch ins Politische dann hineingreifen, oder? Mhm. So, oder?
Eben. Ja. Ihre Vernunftwahrheiten verbreiten.
Ja, vielleicht wollte sie deswegen auch gar keine Philosophin sein, sondern eine Politikerin.
Halt, und sie weiß halt zufällig Philosophisches.
Ja, voll. Also sie hat sich falsch inskribiert. Also sie wollte eigentlich Politik. Also ist am ersten Tag in falschen. Wurscht, okay. Also jede Regierung, sagt Madison, wird dieser Madison eigentlich irgendwo eingeführt? Da gibt es keine Fußnote und nichts, gell? Der ist einfach. Sagt Madison. Jede Regierung beruht auf Meinung. Hm. Also mit einem Rufzeichen. Mhm. Und dann ein bisschen weiter im Text. Innerhalb des Bereichs menschlicher Angelegenheiten. Also, weiß nicht, wo ist das Verb? Gibt vor, auf absolute Wahrheit, die von den Meinungen der Menschen.
Was?
Nein, okay. Also, das aber heißt, ich glaube, ich fange so an, dass innerhalb des Bereichs menschlicher Angelegenheiten jeder Anspruch auf absolute Wahrheit, die von den Meinungen der Menschen unabhängig zu sein, vorgibt, die Axt an die Wurzeln aller Politik und der Legitimität aller Staatsformen legt.
Mhm.
Ja. Also, absolute Wahrheit legt die Axt an, weiß nicht, die Legitimität der Staatsform, weil das Ganze auf Meinung beruht.
Hm. Mhm. Ah. Ja, das sagt Madison. Und in der, also bei Platon oder eigentlich überhaupt in der griechischen Philosophie wahrscheinlich, zeigt sich dieser Gegensatz zwischen Meinung und Wahrheit im Gegensatz von philosophischer Dialektik und politischer Rhetorik. Aha. Also das ist ja auch dieser, ja, der klassische, traditionelle Gegensatz. Die Philosophen und Philosophinnen diskutieren und begründen und geben Rechenschaft und kommen vernünftig auf die Wahrheit oder so weiter. Und die politische Rhetorik der Sophisten, die überzeugt nur für irgendeinen externen, für einen Zweck, für Geld oder für Macht und Ruhm, mhm, und nicht wegen der Wahrheit willen.
Also Wahrheit. Ja. Ja, wie es die Philosophinnen und Philosophen so, genau, so tun an den Philosophieinstituten.
Genau, ja. Ne, die wollen alle Dialoge.
Die reden die ganze Zeit, gell? Genau. Also, ja, das habe ich oft genug erlebt in Vorlesungen. Da stehen immer zwei vorne und reden miteinander.
Mhm. Na, das wäre cool, ja.
Na, schon, gell, eigentlich.
Ja. So das, was wir machen.
Ja.
Ja, dann hops. Der meint auch, es gibt zwei entgegengesetzte Vermögen, das solide Raisonnement
oder so.
Aber Raisonnement ist ja
gar kein Französisch.
Nicht
Ressentiment.
Ja, genau.
Das ist einfach anders.
Die solide
Überlegung oder so.
Genau. Und die machtvolle Beredsamkeit, ja. Mhm. Ich weiß auch nicht, es ist halt immer wieder der gleiche Gegensatz.
Aha. Ja, dann irgendwie, ja, bla bla. Also das ist jetzt eh auch nicht das eine Wahrheit, das andere Meinung. Interessant dann vielleicht noch Lessing.
Vielleicht, ne?
Wo steht dann? Ah, genau. Mhm. Also jeder sage, was ihm Wahrheit dünkt und die Wahrheit selbst sei Gott empfohlen. Das klingt ein bisschen wie, das habe ich auch noch falsch im Kopf und ich habe es mal nachgeschlagen. Es ist leider nicht so, wie ich immer gesagt habe, dass es ist, aber ich werde es trotzdem so sagen, wie ich es immer gesagt habe, dass es ist, weil das leibender ist. Und zwar irgendein Kreuzfahrer hat eine christliche Stadt geplündert, weil sie kein Geld mehr hatten und keine Verpflegung und so weiter. Und dann, die sind halt da eingefallen und dann ist irgendeiner seiner Befehlshaber ist zu ihm gekommen und hat gesagt, Herr, in dieser Stadt sind auch Christen. Und der hat gesagt, ja, einfach alle umbringen, Gott wird sich die Seinigen schon holen oder so, oder schon aussuchen.
Ja. Und wie ist es wirklich?
Ja, also ich kann mich nicht mehr erinnern. Also, weil es halt nicht so leibend war, kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber es war nicht bei einem Kreuzzug und ich glaube, es war also, irgendeinen Aufstand haben sie niedergeschlagen oder so. Irgendwo. Also, ich glaube, es wird irgendeinem Jesuiten, nein, wahrscheinlich ein Jesuit, dem wird es zugeschrieben. Und, ja.
Diese Jesuiten.
Diese Jesuiten. Naja, genau. Also auf jeden Fall Lessing, Satz, jeder sage, was ihm Wahrheit dünkt und die Wahrheit selbst sei Gott empfohlen, ist erstens ein bisschen lächerlich und zweitens sagt er dann oder impliziert er nach Arendt, dass wir allen Grund haben, Gott zu danken, dass wir die Wahrheit nicht kennen. Ja. Und das ist in der vormodernen griechischen wie christlichen Tradition ganz unverständlich.
Mhm. Was ist ganz unverständlich?
Dass wir Gott zu danken haben, dass wir die Wahrheit nicht kennen.
Ja, okay.
Mhm. Ja, für Lessing nämlich entscheidend sei gewesen die Einsicht, dass der unerschöpfliche Reichtum des menschlichen Gesprächs unweigerlich zum Stillstand kommen müsste, wenn es eine Wahrheit gäbe, die allen Streit ein für alle Mal schlichtet. Hm. Ja, vielleicht eh auch ganz okay. Also die Wahrheit zerstört den Dialog. Mhm. Das Gespräch ist dann auch irgendwie sinnlos. Also, weil Kommunikation auf Missverständnissen beruht, oder?
Deswegen sollte man nicht googeln, wenn man am Abend zusammensitzt und dann diskutiert über ein Thema oder so. Nein, nein, das ist so. Und dann so, warte, googeln wir mal.
Also wir haben das ja noch miterlebt, diesen Shift. Also vorher hat man dann irgendwelche Leute gefragt, von denen man dachte, dass sie irgendwie klug seien und deren Wort hatte Gewicht. Und jetzt hast du halt, weiß nicht, die Antwort in der Hosentasche, so irgendwie
einen Wikipedia-Artikel. Zumindest bei solchen Fragen oder Diskussionen, die man halt nachgoogeln kann oder wo man wirklich, wo es um Tatsachenwahrheiten geht. Mhm. Aber Vernunftwahrheiten lassen sich ja nicht googeln.
Ja.
Wie kannst du ein schönes Leben führen, Klaus?
Also das kannst du 100%ig googeln und du wirst auch eine Antwort finden, die jetzt vielleicht nicht ganz, nicht total behindert ist, aber
ja,
so richtig, also gut halt vielleicht auch nicht. Andererseits, also, oder man beruft sich halt auf so obskures Wissen, wie ich es gerade gemacht habe, mit diesem Kreuzfahrer, es war ein Kreuzfahrer, 100%ig. Ja, das kann auch niemand googeln, weil ich nicht sage, wie er heißt, wann das war oder irgendwas, das ist einfach nur, das was halt
Ort. Man kann halt so Kreuzfahrer, Christenstaat, tötet sie alle.
Tötet sie alle.
So googelt.
Sehr gut, ja. Also wenn du das eingibst, Christen, tötet sie alle, dann wirst du nicht vom Verfassungsschutz.
Nein, nein, man kommt dann so auf so einen Blog, wo dann steht, glaubt den Klaus nicht.
Also wirklich.
Weil er erzählt immer solche Geschichten wie und dann kommt die Geschichte. Ja. Ja, und dann irgendwann mit der Neuzeit ist dann das Bewusstsein der Gebrechlichkeit menschlicher Vernunft aufgebrochen. Verstehst? Die Gebrechlichkeit, also das Bewusstsein der Gebrechlichkeit ist aufgebrochen. Okay. Und zum Beispiel bei Kant und natürlich Madison auch, der uns allseits bekannte Madison.
Wir müssen keinen Vornamen erwähnen, jeder weiß, wer das ist. Jeder weiß, wer das ist.
Madison sagt, wie unsicher und vorsichtig die Vernunft des Menschen und der Mensch selbst sei, solange sie nur auf sich selbst angewiesen sind und wie an Festigkeit und Selbstvertrauen proportional zu der Anzahl derer, die mit einstimmig sind, Gewinner. Also der Madison ist dann anscheinend sehr, ich weiß es auch nicht, wer ist denn das? Ist das ein Zeitgenosse von Arendt? Ach, das hätten wir wahrscheinlich googeln sollen.
Ja, vielleicht.
Aber
das war sicher der eine Kreuzritter.
Aber ja, wie auch immer. Aber auf jeden Fall sagt er, dass es so quasi umso mehr Menschen einem zustimmen, desto sicherer wird man auch in der Vernunft irgendwie. Also es ist irgendwie so, es klingt für mich utilitaristisch. Irgendwie, ich weiß es auch nicht, so wie die Empiristen halt immer argumentiert haben. So, ja, die Mehrheit bestimmt und so weiter.
Ja. Also das Selbstvertrauen oder die Festigkeit des Selbstvertrauens wächst durch. Ja, ich meine, man sucht sich halt die Leute, denen man dann zustimmt, oder? Also die einem zustimmen oder denen man zustimmt, dass sie das Gleiche sein würde.
Naja. Ja, ich meine, die Gebrechlichkeit der menschlichen Vernunft bekannt ist halt schon irgendwie interessanter, finde ich noch. Wo, da gibt es ja diesen Satz, den er gleich am Anfang von der Kritik der reinen Vernunft schreibt, mit die Vernunft ist mit Fragen belästigt, die sie nicht beantworten kann. Das zeigt ja sofort dieses Ding. Also dass wir es einfach in unserer Existenz mit Fragen zu tun haben, die können wir einfach nicht beantworten und fertig.
Trotzdem drängen sie sich aufeinander. Mhm. Ja. Ziemlich frech. Genau, dann irgendwie geht es gleich weiter mit dem Name-Dropping, oder? Dann kommt mal der gute Herr Spinoza an die Reihe, der zu Unrecht als Bahnbrecher für das angesehen wird, was wir unter Meinungsfreiheit verstehen, sagt Arendt. Mhm. ein bisschen weiter dann einfach. Jetzt geht es um Gedankenfreiheit und Redefreiheit dann in weiterer Folge. Und zwar, ich glaube, einer der Schlüsselsätze oder so ist hier, der Staat soll daher zulassen, was er nicht hindern kann. Ein Verbot der Gedankenfreiheit würde nur zur Folge haben, ich glaube, das ist jetzt wieder Spinoza, oder? Dass die Menschen Tag aus, Tag ein anderes redeten, als sie dächten und würden, und damit würde Treu und Glauben aufgehoben und die verächtlichste Heuchelei und Treulosigkeit großgezogen.
Ja. Ja. Ja, Spinoza ist offensichtlich kein Freund der Meinungsfreiheit oder so. Also zumindest inszeniert Arendt ihn so, ja, ich habe keine Ahnung. Er schreibt anscheinend auch, dass es ein allgemein menschlicher Fehler sei, seine Gedanken auch anderen mitteilen zu wollen. Das ist schon witzig. Wollte ich auch. Und Kant hat da wieder als ein Gegner sozusagen inszeniert von Arendt, der nämlich für den öffentlichen Gebrauch der Vernunft argumentiert. Weil eben genau aufgrund der Gebrechlichkeit der Vernunft sollte man das, was ich, der Zeugnisse der Vernunft schriftlich öffentlich machen oder auch mündlich oder wie auch immer. Mhm. Und dadurch wird man dann korrigiert von anderen von anderen Subjekten mit Vernunft ausgestattet. Und so kann man sich vielleicht langsam aber sicher zur Wahrheit entlang handeln oder so.
Also so ein Prüfstein vor allem, oder? Das,
ja. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr wichtig, also ein essentieller Gedanke, glaube ich, für sehr viele neuzeitliche, moderne, auch jetzige Unternehmen, wenn man sich überlegt, wie Wissenschaft funktioniert. Dieses ganze, so diese Wissenschaftscommunities, die irgendwelche Journals haben, wo sie Ergebnisse publizieren. Das ist ja, läuft ja eigentlich alles so, dass andere WissenschaftlerInnen das wieder verifizieren, ich kann halt nicht reden, oder falsifizieren und das replizieren und irgendwas nachziehen. Und dann, dass man dann irgendwie so Schritt für Schritt eben so eine Annäherung zu einer Wahrheit hinbekommt.
Das ist gar nicht das schlechteste Prinzip, dass auch die Journals, die, also ich weiß nicht, denen man unterstellt, keine Predatory Journals zu sein, dass die extra als peer-reviewed ausgewiesen werden. Das kann man, wie ich jetzt gelernt habe, in Datenbanken nachsehen, welche Journals tatsächlich peer-reviewed sind und welche nicht.
Ja.
Oder sich damit.
Ja, da sind da sehr stolz auch drauf, also machen das dann bekannt und ja, also von daher, also ich finde dieser Gedanke von diesen öffentlichen Gebrauch der Vernunft schon sehr interessant. Das ist auch so persönlich, finde ich, ist es ganz was anderes, wenn man einen Text für sich schreibt oder wenn man ihn publiziert, weil er dann eben der potenziellen Kritik unterworfen ist.
Natürlich.
Das macht schon was mit einem.
Und auch mit dem Text. Also, man bemüht sich vielleicht mehr verständlicher zu sein. Also, es wirkt einfach zurück auf das, was man sagt in weiterer Folge. Also, ich meine, näher an der eigenen Wahrheit ist man vielleicht, wenn man nur hermetische Lyrik schreibt. Aber so ein anderes Thema. Na gut.
Ja, und dann gibt es irgendwie, also mir kommt vor, dass das dann so eine Art, nicht Fazit, aber dass das ein, vielleicht ein Zwischenfazit ist jetzt von der Arendt. Also wir haben jetzt sozusagen diesen geschichtlichen Durchgang gemacht, von Platon über Hobbes, Lessing, was ich, Spinoza, Kant, Madison natürlich.
Selbstverständlich.
Und sie meint, ja, da findet eine Art Transformierung statt oder zumindest ist die Gefahr einer Transformierung, nämlich der Vernunftwahrheit in einer Meinung.
Ja, wenn man sie öffentlich macht, wenn man sie unter der anderen trägt, wenn man Bestätigung sucht für sich oder für die Meinung, ist es unweigerlich der Fall, dass man sich dann in die Sphäre des Politischen begibt, was eine Transformation der Vernunft, Wahrheit in einer Meinung zur Folge hat.
Genau, und eben dieser ursprüngliche Gegensatz da, also Vernunft, Wahrheit versus Meinung, der wird jetzt aufgeweicht und die Vernunft, Wahrheit kann zur Meinung werden. Genau. Und diese Transformierung hat zur Folge, dass wir es nicht mehr mit den Menschen überhaupt zu tun haben, sondern mit den Menschen in ihrer unendlichen Pluralität. Also dass die Leserwelt in ihrer Pluralität, dass sich die ganzen verschiedenen Leute, die dann das eigene Zeugnis quasi kritisch prüfen, dass die auf einmal alle als Adressaten werden und so. Und jeder hat seine Meinung dazu.
Also wenn ich diesen Satz nur höre, jeder hat seine Meinung dazu, dann wird mir eigentlich schon speiübel, aber gut, in dem Zusammenhang lassen wir es wohl mal gelten fürs Erste. Genau. Ja. Was dann wiederum zur Folge hat, und das, genau, damit wechseln wir nämlich laut dem hochgeschätzten Madison in einem Bereich, in das jetzt wieder Arendt, in dem, und das jetzt Madison, das solide Raisonnement eines einzelnen Gültigkeit beansprucht. Was jetzt? Also wir wechseln in den Bereich, also von dem, wo das Denken, die Überlegungen des Einzelnen Gültigkeit beanspruchen, in einen ganz anders gearteten, in welchem die Überzeugungskraft durchaus von der Zahl derer bestimmt ist, von denen man annimmt, dass sie die gleichen Meinungen hegen wie man selbst. Mhm. Und das ist zumindest sympathisch, wobei die Anzahl keineswegs notwendigerweise auf die eigenen Zeitgenossen beschränkt ist.
Mhm. Ja, auf das hat der Schopenhauer immer gehofft.
Sorry, also an die Nachgeborenen.
Ja. Ja, das ist natürlich aus Platons Sicht unverständlich, also auf der Art, dass die Wahrheit gerade unter den vielen weder gewonnen noch mitgeteilt werden kann.
Also, das ist echt so schön, oder?
Dass also der Philosoph, der Wahrheitssucher und der Wahrheitssager nur als Einzelner mit Einzelnen existieren kann.
Ja. Guter Mann.
Genau.
Ja, ich meine, man muss ja nicht gleich ein tyrannisches System davon ableiten, aber so generell die Einsicht, dass die Wahrheit unter den vielen weder gewonnen noch mitgeteilt werden kann.
Das ist auch nicht so falsch, oder?
Ne? kann man schon sagen.
Das war schon da im elitären Kreis unseres Podcasts.
Mhm, genau, wo eh niemand zuhört.
Erst in der heutigen Welt sind die letzten
Spuren. Du sagst jetzt Herst. Herst in der heutigen Welt.
Erst in der heutigen Welt sind die letzten Spuren dieses uralten Gegensatzes von philosophischer Wahrheit und bloßer Meinung verschwunden. Was? Der Gegensatz ist verschwunden?
Das ist weg einfach.
Zwischen Wahrheit und Meinung? Weder die Wahrheiten der Offenbarungsreligionen, die der gelehrten Polemik des 17. und 18. Jahrhunderts noch so viel zu schaffen machten, noch die Wahrheit der Philosophen, die den Menschen als Einzelnen außerhalb der Gemeinschaft mit seinesgleichen anspricht, geraten mit dem politischen Bereich in ernsthafte Konflikte.
Okay. Ja, warum das so ist, die Religionswahrheiten, Trennung und Kirche und Staat hat sie zu Privatangelegenheiten gemacht und was die philosophische Wahrheit anlangt, so hat sie seit langem aufgehört, ihre Absolutheitsansprüche im Politischen geltend zu machen.
Es sei denn, seit langem?
Ja, also, ich weiß auch nicht.
Ja, gerade in ihrer Zeit, da war ja gerade Marxismus und so. Ja,
aber das ist mit dem nächsten Satz ein bisschen. Also, es sei denn, man nimmt die modernen Ideologien ernst und erklärt sie zu einem Religions- oder Philosophie-Ersatz.
Also, ja, okay. Gut.
Möchtest du das machen?
Ich nehme die schon ernst und das sind ihre Auswirkungen.
Also, okay.
Aber okay. Ja. Es sieht also fast so aus, als sei der alte Konflikt endgültig beigelegt und als sei damit der Streit zwischen Wahrheit und Politik verschwunden.
Aber Herst.
Aber warum? Wie? Was? Der Streit zwischen Wahrheit und Politik ist verschwunden, weil es den Gegensatz zwischen Wahrheit und Meinung nicht mehr gibt?
Naja, weil sich die Vernunftwahrheiten produzieren, sich aus dem Politischen eher raushalten, meinen sie. Also so Religionen und eben orge philosophische Systeme.
Oder aber sowas, das heißt nicht, dass der Gegensatz verschwunden ist, sondern dass sie einfach nicht in Berührung kommen, oder? Die zwei Bereiche.
Ja.
Aber sie sagt, der Gegensatz ist verschwunden. Zwischen philosophischer Wahrheit und bloßer Meinung. Aber der ist ja nicht verschwunden, der Gegensatz. Er lebt einfach parallel. Also die beiden leben parallel vor sich hin und berühren sich nicht.
Ja.
Okay. Ja, ich weiß nicht, ob ich nach dieser Lektüre Arendt noch so schätze wie vorher.
Sicher. Gut. Es wird noch großartig. Aber jetzt hör mir zu, Dave. Mhm. Dies ist merkwürdigerweise nicht der Fall.
Ach so.
Okay, gut. Genau. Das war Arendt natürlich. Der Streit zwischen Wahrheit und Politik besteht nach wie vor.
Gut.
Nur ist an die Stelle der Vernunftwahrheit die Tatsachenwahrheit getreten.
Mhm.
Ja. So ist das nämlich. Genau, es hat kaum eine Zeit gegeben, die Tatsachenwahrheiten, welche den Vorteilen oder Ambitionen einer der unzähligen Interessensgruppen entgegenstehen, mit solchem Eifer und so großer Wirksamkeit bekämpft hat. Mhm. Und jetzt interessant, jetzt ist überhaupt mal, was überhaupt Tatsachen sind, also sie gibt mal Hinweise darauf vielleicht irgendwie. Die Tatsachen, an die ich denke, sind alle öffentlich bekannt und können dennoch von derselben informierten Öffentlichkeit mit bestem Erfolg und häufig sogar spontan zu Tabus erklärt bzw. als das behandelt werden, was sie gerade nicht sind, nämlich als Geheimnisse. Hm. Ja, okay, das war jetzt eigentlich doch keine
Definition. Also öffentlich aber, bekannt.
Ja, genau, also das zumindest ist die Tatsache.
Hm. Ah. Okay.
Ja, also ein Beispiel, es war bekanntlich in Hitler-Deutschland oder in Stalins Russland erheblich gefährlicher, von Konzentrations- oder Vernichtungslagern, deren Existenz kein Geheimnis war, zu reden, als ketzerische Ansichten über die jeweiligen Ideologien, Antisemitismus, Rassismus, Kommunismus, zu hegen und zu äußern. Interessanterweise, okay. Genau, und dann weiter im Text. Wo immer andererseits in der freien Welt unliebsame Tatsachen diskutiert werden, kann man häufig beobachten, dass ihre bloße Feststellung nur darum toleriert wird, weil dies von dem Recht zur freien Meinungsäußerung gefordert werde. Das also, und das habe ich jetzt mit zwei Rufzeichen, halb bewusst und halb ohne dessen noch nur gewahr zu werden, eine Tatsachenwahrheit in eine Meinung verwandelt wird. Ja. Mhm. Also weil es halt unter dem bloßen, also weil es unter dem Deckmantel der Meinungsäußerung geschieht, mhm, dass Tatsachenwahrheiten geäußert werden, werden Tatsachenwahrheiten in Meinungen verwandelt.
Okay, also wir haben jetzt heutzutage oder in der Zeit von Hannah Arendt haben wir quasi nicht mehr die Konstellation, dass die Vernunft, Wahrheit und die Meinung sich entgegenstehen, weil mhm, die haben dann quasi, die können koexistieren und haben beide irgendwo auf ihre Art und Weise ihre Existenz, ihre Lebensberechtigung. Aber was jetzt schlagend wird, ist der Gegensatz von Tatsachen, Wahrheit und Meinung. Mhm. Und dieser Gegensatz löst sich auf, weil Tatsachenwahrheit zu Meinungen werden, oder wie? Und dann sagen wir so, ich bin der Meinung, dass das so passiert ist und naja, dann passt das schon.
Also das Problem ist, es löst sich nicht auf, aber, also das kommt ein bisschen später im Text, dass sie beide dem gleichen Bereich zugehören, mhm, was sie anfällig dafür macht, ineinander überzugehen. Und zwar sind beide, ja, Teile des Politischen, also sowohl Meinung als, ja, auch Tatsachenwahrheit, also eher dem zuzuschreiben, ja, genau, was eben zu der Gefahr führt, dass sie umgewandelt werden. Was eigentlich schon eine der größten. Also ich weiß nicht, aber ja.
Nein, ich
ist schwierig, da halt einfach so dann. Aber ich meine, da kommt es ja eh noch hin, dass was, wie sie Tatsachen, Wahrheiten, mhm, überhaupt als Wahrheiten deklarieren möchte. Also sie für, ja, komplett frei von Meinung zu halten, ist sowieso unmöglich, glaube ich. Also einen Anteil von Meinung wird es in jeder Tatsachen Wahrheit geben. Mhm. Also einfach durch die, wie wir es letzte Mal gesagt haben, raumzeitliche Konstellation der Beobachtung der Tatsache, mhm, wie auch immer, aber ja. Also das komplett aufzulösen ist halt auch, also ich weiß nicht, diese Trennlinie wäre interessant, oder? Oder das Mengenverhältnis von das Mengenverhältnis von Meinung in Tatsache, das noch angemessen ist. Oder ja, dass es halt dann nicht mehr ist.
Ja, das, was man
so
vielleicht
kippt, der ganze
Scheiß. Was man Interpretation nennt oder so. Oder wo man sagt, ja, es gibt keine nackten Tatsachen, die werden immer interpretiert. Mhm. Aber die Interpretation hatte noch eine gewisse Verbindlichkeit also sie kann ja nicht komplett abgehoben sein zu, nein, den Tatsachen. Und, nein, Meinungen sind dann irgendwie so total beliebig. Hm. Oder? Und also.
Ich meine, und sie bringt halt dieses eine Beispiel, nur bis jetzt zumindest, also im zweiten Abschnitt, dass, also ich, 1914, Deutschland fällt in Belgien ein im Zuge des Ersten Weltkriegs, um Frankreich, also ja, anzugreifen, sozusagen, fällt es in Belgien ein und nicht umgekehrt. Aber das alleine ist halt auch irgendwie relativ wenig, oder? Also ich meine, ja, wenn du solche Orgensachen alleine als Tatsachen bestehen lässt,
also das, ich meine, oder Negationen oder so, also das, was nicht passiert ist. Ja. Weil das Beispiel ist ja, man wird nicht sagen, Belgien ist in Deutschland eingefallen. Ja. Also wenn das eins der Tatsachenkern ist,
das ist nicht das Gegenteil.
Genau, dann besteht also dann besteht die Tatsache eigentlich nur daraus, dass es nicht das Gegenteil ist. Ja? Mhm. Doppelte Negation, bam. Nein, ja, aber was?
Ja, dann sind wir wieder da, ich weiß nicht, nichts ist nicht viel, oder?
So, dann, Ja, so wie wir mal gesprochen haben, so Statistiken sagen nichts aus. Ja, toll.
Nichts ist nicht viel.
Ja, interessant. Aber ja, auf einer ganz anderen Ebene verstehe ich aber, warum es, sagen wir mal, gefährlich ist oder zumindest mühsam ist, mit Menschen zu kommunizieren,
dem stimme ich voll zu. Du kannst da stoppen.
Wo die Tatsache, genau, mit Menschen zu kommunizieren. Passt, das war jetzt
guten Abend,
euer Lieblingspodcast. mit Menschen zu kommunizieren, die wirklich Meinungen, also ihre eigene Meinung, als gleichwertig ansehen zu Tatsachen. Oder von mir aus auch zu Vernunftwahrheiten. Aber wenn mir vollkommen klar ist, dass etwas so passiert ist, und natürlich können wir darüber diskutieren, wie das zu verstehen ist oder so, oder wie man das interpretieren kann, was das bedeutet, dieses Ereignis oder so.
Was dazu geführt
aber,
hat.
Ja, aber wenn dann wer da ist und sagt, na, ich glaube nicht, dass das so ist. Ja, aber warum? Sag irgendwas dazu. Wie kommst du denn dazu? Ja, ist halt meine Meinung.
Ja,
ich meine so, was? Du kannst nicht einfach sagen, das ist deine Meinung. Du musst ja irgendeinen Grund haben, warum du das jetzt sagst oder warum du die Ansicht hast und so. Und das ist, also das ist schon arg.
Ja, die Leute verwechseln Meinungsfreiheit mit Freundschaft. Also ich würde sagen, die wohlmeinende Annahme zureichender Handlungsgründe ist ein Kennzeichen von Freundschaft, nicht von Meinungsfreiheit. Mhm. Also wenn ich mit irgendeiner dahergelaufenen Person rede, dann ist die mir sehr wohl rechenschaftspflichtig.
Mhm.
Also du nicht immer. Also,
ja, es kommt aber aufs Thema an, finde ich, weil wenn das eine gewisse Wichtigkeit für dich hat, verlangst du auch Rechtschaffen, also auch von den Freunden.
Ja, natürlich. Ja, also ich finde halt, und gerade das ist irgendwie, was bis jetzt so als, was ich jetzt so beschrieben finde, als ja, als natürlicher Prozess des Einführens von Wahrheiten in den politischen Bereich, dass alles runtergezogen wird auf Meinungen. Das ist eigentlich gerade das Geschissene, oder? Das muss man doch irgendwie, so zumindest irgendeine Art von wie wir vorher geredet haben, irgendeine Trennlinie, irgendeine Art von, also was, eine Pflicht dazu vielleicht, sich kund zu tun, also wie man dazu gekommen ist oder so. Nur ich meine, wenn man sowas fordert, dann ist es halt erstens, also ich meine, die Leute machen sich ja eh für diese Pflicht empfänglich dahingehend, als sie diese Dinge überhaupt äußern.
Mhm.
Wenn jemand schweigt, dann fragt ihn eh niemand nach dem Warum,
sozusagen.
Also das, oder niemand, der bei Sinnen ist, wie ich hoffe, aber.
Ja, es ist halt die Frage, wie weit man jetzt den politischen Bereich fasst, sozusagen, wenn es um die Politik geht, um die Politiker, Politikerinnen. Mhm. Also da ist es wahrscheinlich wirklich so, dass, zumindest habe ich den Anschein, so wie sie das polemisch auch am Anfang sagt, so, dass die jetzt nicht sehr viel mit Wahrheit oft zu tun haben, sondern einfach nur versuchen, ihre politische Position durchzubringen. Was interessant ist, ist zum Beispiel, also die Journalisten oder so, da habe ich jetzt vor kurzem erst bin ich so drüber gestolpert über so einen Berufsethos sozusagen von Journalisten und Journalistinnen.
Mhm.
Und das ist ganz weit vorne, es gibt natürlich auch Ausnahmen, kommt darauf an, in welcher Sparte man schlecht arbeitet und so weiter, aber prinzipiell gilt schon für jeden Journalist und jede Journalistin, dass sie der Wahrheit verpflichtet sind.
Mhm.
Also dass sie dann schon sagen, boah, ja, okay, das können wir einfach nicht mehr schreiben, weil es gibt eben einen Kern, einen Wahrheitskern.
Da wäre interessant,
glaubst
du, trauen sich die das zu definieren? Ich meine, die Gefahr ist ja, wenn man das definiert, dann macht man sich auch angreifbar, aber wenn man es nicht definiert, dann ist man halt auch irgendwann, dann hat Arendt nicht Unrecht, dass dann alle, also dass dann auch das, was als journalistische Integrität gelten kann, in den Bereich der Rhetorik Gladiatorenkämpfe irgendwann reingezogen wird, also oder zum Gegenstand dieser Gladiatorenkämpfe gemacht wird. Also.
Ja, und es ist auch so schwer zu definieren, eben, wo jetzt dieser Wahrheitskern oder Wirklichkeitskern ist, glaube ich, weil ja die Journalistinnen ja oft auch das als Wahrheit ansehen, was sie selber wieder über Informanten und Informantinnen haben. Also weißt du, das ist ja auch wieder, das ist ja nicht was, was sie wirklich gesehen haben oder erlebt haben oder irgendwas, sondern was sie für richtig erachten, weil sie sichere Quellen haben.
Ja, aber ich meine, da kommt zumindest hinzu, dass man, das ist was auch glaube ich, eine der Leitideen der historischen Wissenschaften, oder? Also Multiperspektivität, also was auch da gelten kann. Also gute Journalistinnen und Journalisten bitten um Stellungnahmen der Gegenseite auch. Also wenn sie etwas haben, dann fragen sie auch die Personen, nach ihrer Auffassung. Stimmt, dann wird daraus halt versucht, irgendwas zu stricken, das möglichst sich der Objektivität annähert.
Mhm. Ja, fuck, wo ist die Wahrheit? Wo ist die Wirklichkeit?
Was soll das? Ich hab's noch nicht geschrieben. Was ist die Wahrheit?
Ja. Naja, gut, auf jeden Fall sind wir jetzt da, dass eben die Tatsachenwahrheit und die Meinung das ist jetzt das Verhältnis, auf was ankommt. Also, und was hier auf dem Spieler steht, sagt jetzt Arendt, ist die faktische Wirklichkeit selbst. Ah. Und dies ist in der Tat ein politisches Problem allererster Ordnung. Und insofern solche Tatsachen Wahrheiten, die doch viel weniger Anlass zur Diskussion geben als Vernunftwahrheiten und zudem noch die Fassungskraft keines normalen Menschen übersteigen. Ja, voll, also Tatsachenwahrheiten sind ja relativ eingängig sozusagen und müssten ja eigentlich gar nicht so diskutiert werden, weil sie ja Tatsachen
sind. Was genau ihr Problem ist. Also würde ich sagen, deswegen packen die Leute das nicht. Also das kommt aber, ja.
Ja, genau, das schreibt sie ja dann. Genau, also da sind so bla bla bla, diese Tatsachenwahrheiten. Dennoch erleiden sie in der Öffentlichkeit im Streit der Meinungen ein Schicksal, das dem der Vernunftwahrheiten sehr ähnlich sieht, nämlich nicht von bewusster Fälschung und organisierten Lügen, sondern von Ansichten bedroht zu werden. Mag es angebracht sein, die alte und scheinbar nicht mehr aktuelle Problematik des Gegensatzes von Wahrheit und Meinung erneut aufzurollen. Also auf jeden Fall, die Tatsachenwahrheiten sind eben auch gefährdet, einfach von Ansichten, ja, von Meinungen bedroht zu werden. Mhm. Und deswegen sozusagen die Fragestellung jetzt auch fürs weitere Buch, sollte man sich diesen Gegensatz von Wahrheit und Meinung ansehen. Mhm. Aber ja, org. Ja, ja, das ist ja genau das, was wir auch letztes Mal kurz angesprochen haben mit dem Trump, wo dann die Fakten sind bedroht durch das bloße Meinen. Und dann gibt es ja eben, also ich glaube, es ja die ganzen Rede, alternative Fakten und das ist, das spielt ja alles genau daran.
Ja, also was, ja, voll, was ich dann noch lustig finde, ich möchte da dann gleich drauf eingehen, weil ich mir da was dazu notiert habe, aber vorher noch fand ich lustig, dass es keinen Trost gibt, das haben wir beim letzten Mal schon erwähnt, also wenn ich als Verkünder von Tatsachen, Wahrheiten und das Volk gehe, dann habe ich nicht mal den Trost, dass ich mich darauf berufen kann, dass ich eigentlich das Göttliche gesehen habe und dass es die Heiseln nur nicht verstehen, sozusagen, also, dessen bin ich entblößt. Mhm. Aber, und jetzt kommt dieser arge Satz, es ist, als seien Menschen gemeinhin außerstande, das ist relativ weit unten schon auf der Seite, sich mit Dingen abzufinden, von denen man nicht mehr sagen kann, als dass sie sind, wie sie sind. In einer nackten, von keinem Argument und keiner Überzeugungskraft zu erschütternden Faktizität. Also erstens mal ist die Frage natürlich nach dem Fundament dieser Faktizität, aber ich glaube, dass gerade das Problem ist, weil die Leute dann auf diese Tatsachenwahrheiten weniger Machteinfluss ausüben können, weniger Interpretation darauf richten können, weniger sich selbst erheben können an der Wiedergabe und Einordnung dieser Tatsachenwahrheiten. Also das ist einfach fader. Also das Tatsachen, ja. Wahrheiten, ach Gott, ich kann meine eigene Schrift nicht lesen. Ja, das war sie, genau. Wir sind langweilig.
Man kann ja einfach sagen, man kann ja dann nur noch sagen, eigentlich, es ist halt so.
Und das erstickt halt irgendwie so, also ich weiß nicht, eine geistreiche Diskussion über Jahreszahlen ist halt irgendwie schwerlich möglich, oder? Mhm. Also außer dass man halt sagt, na, das war 1813 und nicht 1812 oder so. Und, ja. Also und ich glaube, das ist das Problem. So irgendwie, ich meine, an Kunstkritik oder sowas werden die Menschen nicht müde, zu sagen, weil es da immer genug gibt, woran man sich erheben kann, woran man sich aufziehen kann, also woran man zeigen kann, dass man eigentlich eh arg ist oder so, aber am alleinen Wiedergeben von Tatsachen, das ist halt einfach saufad bis zu dem Punkt, bis du sie zu einer Meinung machst oder bis du halt damit zeigen kannst, dass du eh cool bist, indem du sagst, ja, aber ich weiß nicht, ob das wirklich so war. Ja. Keine Ahnung.
Aber das ist ja eigentlich vielleicht nur inszeniert worden und dann entstehen auf einmal Narrative, Sachen, die viel interessanter
sind. Und dann bin ich ein Orga-Denker. Und
ja,
also sie sind einfach durch ihre Fahrtheit gefährdet, würde ich sagen. Ja. Tatsachen, Wahrheiten.
Das ist lustig, ja. Es setzt ein bisschen voraus, so dass der Mensch so Bedeutungsüberschuss quasi so in die Welt hineinlegt. Also, oder er will muss, das einfach und muss das. Er will einfach überall mehr sehen, als es eigentlich ist.
Ja, Geschichten will er erzählen, glaube ich. Also über das Geschehen, die darüber hinausreichen. Also Drachen setzen, wo keine Sinn einfach. Ja. Also so einer Eidechse, der nächsten dahergelaufenen Eidechse Flügel auf den Rücken binden. Sozusagen.
Ja, also das hat schon was der Gedanke, ja, dass man sich mit der nackten Faktizität nicht abfinden kann. Wobei man natürlich immer sagen muss, ja, was ist denn das jetzt? Diese nackte Faktizität.
Wo ist denn das? Was ist das Fundament dieser?
Ja. Ja, genau. Aber jetzt bist du schon ein bisschen vorkuft. Ich hätte davor noch ein bisschen was unterstrichen. Mhm. Also, wie gesagt, diese Problematik des Gegensatzes von Wahrheit und Meinung soll jetzt erneut aufgerollt werden. Denn vom Standpunkt dessen, der eine Wahrheit mitzuteilen hat, ist die Neigung, Tatsachen in Meinungen aufzulösen bzw. den Unterschied zwischen beiden zu verwischen, nicht weniger verblüffend und schockierend als die Resistenz der Menschen gegen Wahrheit überhaupt, wie wir sie aus Platons Höhlengleichnis kennen. Ja, haben wir ja auch schon ein bisschen besprochen letztes Mal, dass der Mensch, der die Wahrheit sieht, zurückkommt und eigentlich die anderen wollen ihm am liebsten schlagen. Das, was er für Wahrheit hielt, urplötzlich zu einer Meinung unter vielen Meinungen degradiert wird. Ja, also, ja, nein, also wirklich, da draußen ist die Welt und die Wirklichkeit.
Nein, ich glaube aber, es ist ein Drache da draußen.
Genau. Ja. Schau, schau nur cool aus da vorne bei der Wand. Sodass die Wahrheit selbst ihm im Gewande jenes Tokei Moi oder so, Moi, weiß ich nicht, das scheint mir auf jeden Fall auf Deutsch. Dass die Wahrheit selbst im Gewande jenes Es scheint mir und jener Doxa entgegentritt, die er für immer hinter sich zu lassen gehofft hatte. Der Berichter von Tatbeständen, dem man sagt, es sei halt seine Ansicht, dass eine Sache sich so und nicht anders verhalte, ist noch erheblich schlechter dran. Ja, genau.
Der hat keinen Trost.
Also, ja, Wahnsinn. Also, wenn du als Botschafter von irgendeinem Tatsachenbericht, da sagst du so, ja, nein, glauben wir nicht.
Das muss einfach so arg sein. Du siehst nicht mehr, okay.
Ja, genau. Und dann kommt eben die Stelle, die du dann auch schon vorgelesen hast. Ne? Also, dass wir Menschen nicht mit der nackten, reinen Faktizität umgehen können.
Wir müssen uns nicht damit abfinden.
Genau. Ja.
Wieso?
Bitte.
Na gut, also wie es jetzt weitergeht, ich habe dann auf der nächsten Seite erst... dann mit Rufzeichen markiert, wenn Vernunftwahrheiten sich in das Feld der Meinungen und des Meinungsstreits begeben, werden sie auch zu bloßen Meinungen. Das hatten wir eh schon, das ist diese Transformation. Sie haben ihr Wesen geändert und dementsprechend auch der sie vertritt, seine menschliche Existenzweise geändert. Mhm. Also auch das hatten wir schon. Der Philosoph, der in die Öffentlichkeit eingreifen will, ist kein Philosoph mehr, sondern ein Politiker. Er will nicht nur Wahrheit, sondern Macht.
Ja. Sie schreibt übrigens, das ist ein Wechsel in eine andere Gattung oder ein Übergriff in ein anderes Gebiet. Also dieser... Wenn man wirklich das vorhat. Aber ist schon interessant, wenn man so diese Medienphilosophen oder so sich anschaut und die sich dann so in politischen Diskussionen einschalten und so. Man hat schon auch immer den Verdacht, dass das solche machtgeilen Säue sind.
Die provozieren das alleine dadurch, dass sie diesen Philosophen und Philosophinnen-Style über Gebühr bedienen, oder? Also ich weiß nicht, dann so mit diesen Flicken, Sarkos und keine Ahnung, irgendwie halt so ein Dreitagesbad und keine Ahnung, also halt irgendwie. Aber das Orge ist halt einfach, dass das funktioniert in Wahrheit. Also dass Personen mit struppigen Bärten eher als fokussiert auf etwas wahrgenommen werden als Leute ohne struppige Bärte. Glaube ich, also dass man irgendwie sein Wesen am Style sichtbar machen muss oder seine Absichten an dem, also wie man in die Öffentlichkeit tritt. Also,
ja, sicher.
Was wiederum eigentlich eine der großen sexistischen Gemeinheiten des menschlichen Körpers ist, dass Frauen sich keine struppigen Bärte wachsen lassen können, oder? Mhm. Also was es erheblich schwieriger macht, wahrscheinlich in der öffentlichen Wahrnehmung, als extrem zielgerichtet aufgefasst zu werden, weil der struppige Bart fehlt, der, also ich weiß nicht, so den Leuten halt, der also zeigt, dass ich mein Leben einer Sache widme, oder?
Stimmt, ja. Frauen sieht man selten so als verrückte Professorinnen.
Ja, aber ich meine, und diesen verrückten Professoren oder eben nicht, denen traut man halt am ersten zu, oder? Dass sie, ich denke ans Philosophiestudium, die Haare raufen vorne und so.
Ja, stimmt. Ja, also, genau, die Vernunftwahrheiten, die sollten nicht Meinungen sozusagen werden, weil das ein Kategorienfehler ist sozusagen. Mhm. Bei den Tatsachenwahrheit ist das anders. Die Tatsachenwahrheit ist von Natur aus politisch. Daher stehen sich auch Tatsachen und Meinungen, obgleich sie streng voneinander unterschieden werden müssen, keinesfalls notwendigerweise antagonistisch gegenüber. Sie gehören immer noch in den gleichen Bereich. Tatsachen sind der Gegenstand von Meinungen. Und Meinungen können sehr verschiedener Interessen und Leidenschaften entstammen, weit voneinander abweichen und doch alle noch legitim sein, solange sie die Integrität der Tatbestände, auf die sie sich beziehen, respektieren.
Naja, das ist ihr Unterscheidung. Also das wäre dann dieses Kriterium, oder? Also dieser Anteil von Interpretation an Faktizität, der noch vertretbar ist oder sowas. Aber die Integrität der Tatbestände, auf die sie sich beziehen, zu respektieren, ist halt, ja.
Nicht. Was ist das, die Integrität der Tatbestände?
Also, dass es halt passiert ist oder so, oder? Aber ich meine, darin müsste auch gefasst sein, zumindest ein Anteil davon, wie es passiert ist, nicht nur, dass es passiert ist. Also.
Ja. Meinungsfreiheit ist eine Farce, wenn die Information über die Tatsachen nicht garantiert ist.
Das mit ist andere, völlig richtig. Ja.
Mit anderen Worten, die Tatsacheninformation spielt im politischen Denken eine ähnliche Rolle wie die Vernunftwahrheit im politischen Denken. In beiden Fällen inspiriert sie das Denken und hält die Spekulation in Schranken. Das ist schon interessant.
Ja, das ist gut auf jeden Fall.
Also die Tatsacheninformation inspiriert das politische Denken und hält das politische Denken in Schranken.
In Bezug auf die Spekulationen.
Ja, genauso wie die Vernunftwahrheit im philosophischen Denken.
Mhm. Inspiriert und hält die Spekulationen in Schranken. Ja.
Oder das Katzenklo.
Also gerade an dieser Stelle. Ich weiß eh nicht, ob man es gehört hat, aber ich habe mir gedacht, mit ihr das vorher aufzuheißeln geben, es hätte viel besser gepasst.
Wir hören auf jeden Fall das Scharen im Hintergrund. Ja. Also
wie auch immer. Na gut. Ja, und jetzt kommt der Versuch, das irgendwie ein wenig zu behandeln. Also was wir jetzt schon mehrfach als Kritik geäußert haben. Und zwar die Frage von Hannah Arendt, gibt es denn überhaupt reine Tatsachen, die von Meinungen und Interpretationen unabhängig sind? Und ein bisschen weiter, werden diese Tatbestände nicht wiederum als eine Geschichte in einer bestimmten Perspektive erzählt? Ja, mit ihr war es jetzt erfolgreich? Ich hoffe. Jetzt wird sie gleich miauen, um kundzutun, dass sie erfolgreich war.
Aber werden diese Tatbestände dann nicht wiederum als eine Geschichte in einer bestimmten Perspektive erzählt?
Also das mit ihr am Klo war, ist jetzt wahrscheinlich auch nicht unbedingt so nachvollziehbar, oder? Also ich weiß nicht, das wird aus einer Perspektive, weil wir natürlich sofort einbetten in den Kontext, dass mit ihr dem nicht zustimmt oder dass sie dir reinscheißen will, sozusagen.
Weil, okay, ja. Mir?
Ja, dir vor allem.
Also, okay, ja.
Genau, ja. Aber diese ganze Problematik von Medeas Toilettenbesuch ist in der Tat von den Geschichtswissenschaften nicht zu trennen, würde ich sagen. Also, ja. Aber sie beweist keineswegs, dass es Tatbestände überhaupt nicht gibt. Und sie kann auch nicht dazu dienen, die Unterschiede zwischen Tatsachen, Meinungen und Interpretationen einfach zu verwischen oder den Historiker zu ermächtigen, nach Belieben mit seinem Tatsachenmaterial zu verfahren. Und ja, das habe ich mit so einem und einem Fragezeichen daneben. Selbst wenn man jeder Generation zugesteht, die Geschichte der Vergangenheit aus ihrer eigenen Perspektive neu zu schreiben, sollte man das zugestehen, ich weiß nicht, so hat man damit noch lange nicht das Recht zugestanden, das Katzenmaterial selbst anzutasten.
Das Tatsachenmaterial.
Okay.
Selbst anzukatzen. Okay. Also es gibt ein Tatsachenmaterial, was hinter jeglicher Perspektivität da ist, oder? Ein Kern.
Ja. Und man darf jeder Generation zugestehen, damit also die Geschichte neu zu schreiben, solange aber dieses Tatsachenmaterial unangetastet bleibt. Es ist halt die Frage, also ich meine, wenn die ganze Scheiße ist ja sprachlich verfasst, oder? Also und dann müsste es eigentlich in der Sprache selbst liegen, das zu trennen.
Was ist denn das Tatsachenmaterial? Sind das nämlich Archive mit Dokumente oder Briefe?
Naja, Fotos. Eher der Inhalte der die Inhalte der Archive, der Fotos, der Dokumente, das, was darin steht, glaube ich. Mehr als, ja. Aber ich meine, wenn du die Archive niederbrennst, dann brennst du natürlich auch die Tatsachen. Also mehr oder minder früher, jetzt halt schwerlich möglich noch, aber nieder,
ja. Ja, also, ja, gut. Im Endeffekt ist es einfach ein naiver Realismus oder so. Also das gibt's halt einfach.
Ja, aber ich meine, ja. Aber das Ganze hat Grenzen, glaube ich, oder?
Also, ja. Gut. Ich meine, ja.
Also irgendwas muss man vielleicht dann der Tatsache vielleicht ist jetzt quasi, um überhaupt die Interpretation, um die Heldengeschichten überhaupt draufstellen zu können, braucht es dieses gemeinsame Fundament, oder?
So, aber es ist vielleicht, ich wollte gerade, schau, das Problem oder die Sache, dass ich oder vielleicht auch du ein Problem haben mit dieser einfachen Erklärung von Arendt, das ist vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass wir auch mehr als reine bloße Faktizität haben wollen. Weil wir auch einen Bedeutungsüberschuss reinlesen. Also, dass wir genau das Ding haben, was sie vorher angedeutet hat, nämlich, dass wir, dass Menschen eben ja, damit nicht zurechtkommen, dass einfach etwas so ist, wie es ist und fertig.
Also, ich komme damit nicht zurecht, dass mir irgendjemand sagt, dass es ist, also dass es so ist, wie es ist in vielen Fällen sozusagen, weil ich denen halt genauso unterstelle, das zu sagen, so wie es ich sagen würde. Und was auch nicht unbedingt ein Fehlschluss ist. Aber das Ganze geht halt nur bis zu einem gewissen Punkt, denke ich. Und also, ja, manche Tatsachen, aber worauf gründet sich das dann? Also darauf, dass es viele Leute gesehen haben, dass es viele erlebt haben, dass die Quellen gut sind oder so. Ich meine, ich bin kein Historiker, worauf, also ich meine, das wäre schon genau gut zu wissen. Also, was.
Ja, wenn die letzten Zeitgenossen tot sind, ist die Tatsache um einiges gefährdeter wahrscheinlich. Ja. Aber was bringen die irgendwelche Zeitzeugen? Oh. Wenn die alle geschmiert sein können.
Sind sie alle geschmiert, glaubst du? Da waren also für alle Leute, die unsere Meinung zu Verschwörungstheorien hören wollen, wir haben, also das sind mehr als eine Folge aufgegriffen und vor allem in der Klaus und D verschwören sich Folge. Also da kannst du das gerne machen. Also.
Nein, nein,
also wir sind absolute Befürworter jeglicher Verschwörungstheorie. Dave ist ein Echsenmensch und also, der ist selbst ein Echsenmensch.
Genau. Selbst wenn man jeder Generation, das haben wir schon, das weiß ich nicht, soll Clement, ich weiß nicht, wie man den ausspricht.
Clement Kao, den habe ich in dem
der Kriegsminister, oder?
Na, der war französischer Premier einige Zeit lang und der ist einer von Arendts Helden, glaube ich. Also in Ursprung und Elemente totaler Herrschaft kommt er aus einer der Guten weg, sozusagen, als einer der letzten großen Staatsmänner oder so des französischen Nationalismus.
Okay. Ja, und der soll einmal gesagt haben auf die Frage, was die späten Historiker mal schreiben werden über den Ausbruch des Ersten Weltkriegs, oder? Oder über irgendwelche Kriegshandlungen darin. Und da sagt er, das weiß ich nicht. Und jetzt kommt das, auf was wir eh schon zweimal, glaube ich, referenziert haben. Aber eine Sache ist sicher. Sie werden nicht sagen, Belgien fiel in Deutschland ein. Dann schreibt sie, die Arendt, wir haben es hier mit elementaren Daten dieser Art zu tun. Und ihre Unumstößlichkeit haben auch die extremsten und überzeugendsten Vertreter des Historismus immer als selbstverständlich vorausgesetzt. Ja. Also es geht wieder mal um elementare Daten. Das ist lustig, das Wort elementar kommt dann her, wenn man nicht mehr weiter weiß. Ja, also wenn man irgendwie zum Ausdruck bringen will, es geht nicht mehr weiter. Das bis dahin und aus.
Ja, da endet die Interpretation. So, oder diese Elementarsätze, bla bla.
Genau,
so.
Wiener Kreis, empirischer Positivismus oder positivistischer Empirismus, weiß ich jetzt nicht mehr, eins von beiden. Aber Elementarsätze sind das Letzte, auf das sich dann die ganze Wissenschaft gründet.
Ziemlich lächerlich, dass sie halt, also wer das gesagt hat, dass sie nicht angeben konnten, welcher Form denn eigentlich die Elementarsätze, oder der Satz Elementarsätze zu formulieren, welcher Form der jetzt eigentlich entspricht. Ja. Warum das lustig ist, weiß ich jetzt eigentlich nicht mehr, aber es hat mich sehr amüsiert, dass ich es gehört habe.
Naja, gut. Passt.
Ja, genau. Und dann auch schon hier weiter. Nun würde aber zweifellos erheblich mehr als die Einfälle von Historikern vonnöten sein, um Tatsachen wie, dass deutsche Truppen in der Nacht des 4. August 1914 die belgische Grenze überschritten, zu vernichten. Also es wird mehr brauchen als die Einfälle von Historikern, um diese Tatsache zu zerstören. Es bedürfte eines Machtmonopols über die gesamte zivilisierte Welt. Allerdings, unmöglich oder undenkbar ist ein solches Machtmonopol keineswegs. Und es ist nicht schwer, sich das Schicksal von Tatsachenwahrheiten auszumalen, wenn Machtinteressen nationaler oder sozialer Art das letzte Wort über sie haben sollten.
Ja, das ist dann so George Orwell-mäßig.
Oder? Ja, genau. Ich habe auch daneben geschrieben, Sci-Fi-Szenario.
Damit sind wir wieder bei unserer anfänglichen Vermutung, dass es vielleicht in der Natur des Politischen liegt, auf Kriegsfuß mit Wahrheit in all ihren Formen zu stehen. Die Frage ist, warum unter gewissen und keineswegs seltenen Umständen das unbekümmerte Aussprechen von Faktizitäten bereits als eine antipolitische Haltung empfunden wird. Okay, und die Frage, die hebt sie und die heben wir uns dann auf für den dritten Abschnitt.
Genau.
Den wir das nächste Mal besprechen werden.
Angriff.
Gut, wiederschauen.
Auf Wiedersehen.
Ja. Wiederhören.
Nein.
Wiederschauen.
Ja, ja, passt. Vielen Dank und ja.
Das nächste Mal dann wieder vielleicht ein bisschen vernünftiger.
Ein bisschen vernünftiger, okay. Ja, oder auch nicht.
Oder auch nicht.
Ja, passt. Okay, ciao.
Baba.